Reisen.
Mit Heike Sikoni heute von der ITB, von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Das ist die Reisemesse der Superlative. 187 Länder von 5 Kontinenten präsentieren sich in diesem Jahr. Da ist von Trekking in Grönland über Kreuzfahrten auf der Adria oder Pilgern in Israel. Also für jeden Wunsch sind Reiseangebote dabei, ob Kultur, Abenteuer oder Entspannungsreise. Was es in diesem Jahr auf der ITB alles zu entdecken gibt, darum geht es heute in Domradio Reisen. Ich freue mich, dass Sie mitreisen. Ja, Domradio Reisen heute von der ITB, von der Internationalen Tourismusbörse. Und da gibt es immer wieder neue Ziele und Reisearten, Gruppenreisen, Studienreisen, Abenteuerreisen. Aber das Wichtigste, was die Reisebranche überhaupt braucht, sind Reisende. Und da haben wir mal ein paar gefragt, was denn zu einer perfekten Reise dazugehört.
Malediven und Tauchen. Seychellen geht auch noch. Das war's dann schon.
Dass man nette Leute kennenlernt, viel unternimmt auch, gutes Essen.
Freundliche Menschen, viele Sachen, die man machen kann, mit den richtigen Leuten dort sein, kein Streit.
Also für mich ist Reisen mit Erholung verbunden, ganz stark.
Ich finde es immer ganz wichtig, dass es ein Ort ist, wo man wirklich einsam ist, also wirklich von allem abgeschnitten.
Ich fände einen Roadtrip ganz cool, weil das gibt einfach viel mehr das Feeling dafür.
Feeling, das richtige Reisegefühl gehört jedenfalls dazu. Und wie man das hinbekommt, das kriegen wir heute auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, bestimmt raus. Ich mache mich als erstes gleich mal auf den Weg nach Botswana, beziehungsweise zum Stand von Botswana. Das ist das diesjährige Gastland der ITB. Ja, und da beginne ich jetzt meine Reise durch die ITB beim Gastland Botswana. Und da bin ich jetzt hier zusammen mit Karin Zwiers. Sie ist General Manager von Botswana Tourismus Organization und präsentiert hier dieses wunderbare Land. Frau Zwiers, wenn ich da hinreise, was erwartet mich denn dann in Botswana?
Also in Botswana erwartet Sie ein exklusiver, unvergesslicher Aufenthalt. Exklusiv nicht im Sinne von überteuert, sondern exklusiv, weil Botswana achtet seit Generationen auf den Schutz der Natur, auf den Schutz des natürlichen Reichtums, des Tierbestandes und so weiter. Das heißt, wenn Sie nach Botswana fahren, haben Sie eine Safari der besonderen Art. Kleine Einheiten, keine 10, 20 Autos, sondern alles sehr individuell.
Und was ist das für eine Landschaft, durch die ich dann da reise?
Botswana hat eine reichhaltige Landschaft. Im Norden haben sie zum Beispiel Chobe National Park mit dem großen Chobe River, wo sie eine sehr sandige, savannenartige Landschaft haben. Aber gleich daneben ist das Okavango Delta, eine einzigartige Delta-Landschaft. Das wurde auch von der UNESCO als Welterbe erklärt, und zwar als tausendstes. Das heißt, eine sehr bizarre Flusslandschaft sozusagen. Gehen Sie weiter in das Zentrum, überkreuzen Sie die Salzpfannen. Das ist das zusammenhängend größte Salzpfannengebiet der Welt. Und dann sind Sie in der zentralen Kalahari, eine Halbwüste, die auch einzigartige Landschaften bietet. Ganz im Süden haben Sie noch eine Art steinige Landschaft, auch wieder was anderes.
Und auf welche Art kann ich durch Botswana reisen? Sind das Gruppenreisen oder kann ich da auch alleine mich auf eigene Faust bewegen?
Sie können alleine auf eigene Faust durch Botswana reisen, aber ich sage immer dazu, dann sollten Sie sich im Four-Wheel Drive auskennen, vielleicht sogar eine Schulung machen. Der Tipp ist auch nie ein Wagen alleine, sondern mindestens im Zweierpack. Das ist auf jeden Fall machbar, aber es gibt kleine Gruppenreisen. Ich sagte, unsere Einheiten, die Accommodation, sind sehr klein. Es gibt viele Veranstalter, die Ihnen ein sehr schönes Paket anbieten können.
Und Sie haben eben schon erwähnt, Botswana ist wichtig, nachhaltige Reisen anzubieten. Was heißt das denn genau?
Ja, in Botswana ist Nachhaltigkeit, wenn man das formulieren darf, Gesetz. Also Botswana ist zum Beispiel auch das einzige Land im südlichen Afrika, was eine Klassifizierung für grünen Tourismus hat. Das heißt, man legt sehr viel Wert auf Umwelt einerseits. Andererseits bezieht Botswana viele Communities, die Gemeinden, in den Tourismus ein, so dass auch jeder was von dem Stück Kuchen hat.
Und wann ist die beste Reisezeit?
Also ich sage immer, man soll Botswana zweimal mindestens besuchen. Einmal in der grünen Jahreszeit und einmal in der trockenen Jahreszeit. Weil wenn ich zum Beispiel die Kalahari nehme, selbst in der sogenannten Regenzeit, die geht so von November bis Februar. Es gibt da keine Dauerregen wie in anderen Kontinenten, sondern immer mal so Schauer. Selbst in dieser Jahreszeit ist die Kalahari blüte. Das ist ein einzigartiges Erlebnis.
Frau Zwiers, vielen Dank.
Gerne.
In Domradio Reisen, da sind wir heute unterwegs auf der ITB, auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Und was wäre Reisen ohne Essen? So, und da bin ich jetzt hier in einer Halle. Hier stellt sich Thüringen vor. Ich stehe jetzt vor einem großen, großen Tisch. Und da steht Brot drauf und Sprossen, sieht man da, glaube ich. Und
zur Deko. Zur Deko.
Die Sprossen sind nur zur Deko.
Auch aus Thüringen, aber ist zur Deko.
Und wer verrät mir das hier jetzt gerade? Mit wem spreche ich jetzt hier?
Ja, ich bin Steven Poppel. Ich komme vom Etzdorfer Hof. Das ist ein kleiner Vier-Seiten-Bauernhof in der Mitte vom Herzen von Thüringen. Wir sind Direktvermarkter, haben eigene Schweine, Rinder, stellen unsere eigene Wurst her und präsentieren uns hier auf Thüringen, auf einem schönen Thüringer Holztisch mit unserer Thüringer Blutwurst, mit einem leckeren Mutzschinken, mit feinem Ziegenfrischkäse. Ja, und werden gerade leer gegessen.
Also wir haben ja jetzt ein großes Brett, da ist schon mal Brot drauf und die Kollegin dekoriert jetzt ganz schön hier Brote mit Sprossen und ich finde, jetzt sollten wir vielleicht mal probieren.
Ja, würde ich sagen, bevor es alle wird, ne? Was darf es denn sein? Ziegenfrischkäse, Mutzschinken, Blutwurst?
Mutzschinken heißt der?
Mutzschinken, genau, ist eigentlich eine Thüringer Spezialität. Wird aus dem Schweinenacken zubereitet, mit Majoran und Senf mariniert und dann im Ofen gebacken. Das ist eigentlich ein warmes Gericht, dazu isst man schon mit Sauerkraut und ein paar feine Kartoffeln.
Also er sieht richtig ganz zart rosa aus und ist mit Kräutern ummantelt. Majoran, Senf, ich probiere es jetzt mal.
Gerne. Gut, vom glücklichen Schwein, da schmeckt man es noch.
Man weiß gar nicht, was zuerst schmeckt, der Schinken oder die Kräuter. Also das ist eine richtige Geschmacksexplosion.
Die sind extra klein gehalten, die Schinken, die haben ja jetzt einen Faust groß. Damit einfach der Geschmack besser zur Geltung kommt. Ne? Weil wenn die zu groß werden, dann stimmt einfach die Basis nicht mehr. Ne?
Und die Schweine halten Sie auch selber?
Die halten wir auch selbst, genau.
Und wie kann ich denn bei Ihnen Urlaub machen?
Ja, Urlaub auf dem Bauernhof. Mit Hotel, wir haben 14 Zimmer, Apartments, eine kleine Reitanlage mit Ponyreiten. Wenn Sie Lust haben, können Sie mit dem eigenen Pferd anreisen und Ihr Pferd bei uns abstellen und dann im Hotel schlafen.
Machen das Leute?
Machen Leute, ja. Die kommen aus Norddeutschland nach Thüringen mit ihrem Pferd und machen hier einen Reiterurlaub.
Und was würden Sie sagen, was ist so das absolute Argument für Thüringen, um mal zu Ihnen in die Region zu kommen?
Die netten Menschen und das leckere Essen.
Kann ich bestätigen.
Ja.
Viel Erfolg.
Gerne.
Dankeschön. So, und unsere nächste Station hier auf der Domradio Reise über die Internationale Tourismusbörse in Berlin, die führt uns jetzt hier nach Sachsen. Die Sachsen haben sich was Besonderes einfallen lassen, muss man sagen. Das ist hier eine Halle, die mit ganz einfachen Mitteln, mit ein paar Säulen und Bögen, mit gedämpftem Licht und Bildern, ja, an einen Kirchenraum erinnert. Eine Harfenistin sitzt auf einem Podest und spielt, die sorgt für musikalische Wellnessbegleitung. Pappfiguren von Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora stehen hier überall rum. Und da spaziere ich jetzt gerade hier zu einem Stand und da liegt unter einem Glasschrein eine Bibel. Und neben mir steht jetzt Ines Nebelung, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen. Frau Nebelung, was ist denn das für eine Bibel?
Das ist eine ganz, ganz alte Bibel. Es handelt sich hier um ein Exemplar von 1664, an der Bibel Luther mitgearbeitet hat, die in Wittenberg gedruckt wurde. Und diese Bibel ist normalerweise in Torgau zu finden, in der historischen Superintendentur. Diese Bibel, ja, das ist ein Wunder, dass die eigentlich hier liegt, denn sie ist über 350 Jahre alt und hat den Zweiten Weltkrieg gerade so überstanden. Also sie wurde aus einer brennenden, in Swinemünde, also nicht in Sachsen, brennenden Kirche gerettet. Es waren einige Seiten auch beschädigt, aber sie wurde restauriert und eben der historischen Superintendentur Torgau zur Verfügung gestellt. Und warum befindet sich diese Bibel dort? Der Grund ist, dass die Torgauer gesagt haben, zum Start der Lutherdekade 2008 starten wir das Torgauer Bibelprojekt. Das heißt, eine von Luther übersetzte Bibel wird Vers für Vers von Besuchern handschriftlich abgeschrieben. Eine Bibel hat 31.000 Verse, das ist also ein ganzes Stück Arbeit. Aber die Gäste in Torgau sind fleißig und schreiben also tatsächlich Vers für Vers die Bibel ab. Da geht es immer der Reihenfolge nach. Und wenn die 31.000 Verse geschafft sind, dann wird dieses Exemplar gebunden. Und es wird nur dieses eine geben und jeder, der hier mitmacht, der arbeitet an einem Original und an einem Unikat mit.
Also das heißt, nach der Reisemesse geht die Bibel zurück nach Torgau und da muss ich dann auch hinfahren, wenn ich einen Vers abschreiben will von der Bibel.
Es sei denn, man besucht die ITB, kommt hier an unseren Stand und kann hier eben auch diese Verse abschreiben. Ansonsten in Torgau, ja.
Da haben wir jetzt gerade jemanden, der schreibt schon ab. Vielleicht darf ich den kurz mal was fragen.
Bitte schön.
Wo sind Sie gerade dran? Sie schreiben hier gerade einen Vers ab. Was schreiben Sie da gerade?
Ich schreibe was aus dem Alten Testament, aus den Richtern. Da geht es gerade um eine Geschichte aus dem Land Kanaan, wo sich zwei Gruppen friedlich miteinander getroffen haben. Passiert ja auch nicht so oft, insbesondere im Alten Testament geht es ja häufiger auch nicht so friedlich zu.
Können Sie das mal vorlesen, was Sie da gerade geschrieben haben?
Da sandte die ganze Gemeinde hin und verhandelte mit den Benjaminitern, die auf dem Fels Rimmon waren, und sagte ihnen Frieden zu.
Sie haben das jetzt sehr schön leserlich geschrieben. Strengt man sich da besonders an, wenn man einen Vers aus der Bibel abschreibt?
Die anderen haben auch ganz leserlich geschrieben und es ist ja auch so ein bisschen andächtig. Ja, schon. Ich habe ansonsten eine Sauklaue, aber für dieses Projekt möchte man ordentlich schreiben.
Vielen Dank.
Bitte.
Was schätzen Sie, Frau Nebelung, wie lange wird es noch dauern, bis die Bibel abgeschrieben ist?
Naja, also es sind noch ein ganz paar Seiten. Wir haben jetzt rund 8.000 Verse abgeschrieben. Wenn wir jetzt darüber öffentlich sprechen und es vielleicht viele auch mitkriegen, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Aber jetzt hat es 10 Jahre gedauert. Vielleicht dauert es noch mal 10 Jahre.
Jetzt hat man sich in Sachsen ja unglaublich viel einfallen lassen, auch für das Reformationsjahr. Bibelabschreiben gibt es, es gibt Wanderwege, es gibt Radwege, es gibt Konzerte. Das kann man gar nicht alles jetzt aufzählen im Lutherjahr. Gibt es eine Sache, von der Sie sagen würden, die ist vielleicht noch gar nicht so bekannt, aber das lohnt sich auf alle Fälle, dass man sich vielleicht sowas mal anguckt?
Ja, und zwar hat die Reformation auch eine katholische Seite. Und es gibt einen Heiligen, den heiligen Bischof Benno, der in Meißen auf der Albrechtsburg lebte und von dort aus auch sah, dass es den Leuten gut geht und vor allem den Bauern. Und diesem Bischof Benno, um den sich viele Legenden ranken, dem wird erstmals auch in einer Ausstellung, der wird in einer Ausstellung geehrt und beachtet. Und die findet im Mai auf der Albrechtsburg in Meißen statt, also dort, wo er eben auch gewirkt hatte. Und das ist eine sicherlich sehr eindrucksvolle Ausstellung.
Vielen Dank. Ja, wenn man auf der ITB, der Internationalen Reisemesse, hier unterwegs ist, dann schwirrt einem ganz schön schnell der Kopf. In 26 Hallen präsentieren sich 187 Länder, zeigen ihre schönsten Gegenden, ihre Menschen und ihre Kultur, um möglichst vielen Menschen Lust drauf zu machen, in das Land zu kommen. Das kann man natürlich gar nicht alles erwähnen, aber stellvertretend kommen jetzt mal ein paar Botschafter ihrer Länder zu Wort.
Es ist nicht nur Steppe, was in der Mongolei ist, sondern viele Berge, das Altaigebirge haben sie da zu finden. Dann die Wüste Gobi, viel Tundra, und das macht die Vielfältigkeit, das macht einfach die Natur aus der Mongolei.
Grönland, viele fragen sich, was gibt es da eigentlich? Da gibt es doch gar nicht, aber gerade das macht es aus. Im Sommer wie im Winter gibt es besondere Sachen, die man sehen kann. Hundeschlitten, das Nordlicht, das ewige Eis, aber vor allem, ich glaube, diese Lebenserfahrung, die Einwohner auch haben, das spürt man dort. Das ist einfach diese Freundlichkeit, die man direkt spürt, wenn man sich anguckt. Das ist so ein Gefühl, das muss man einfach selbst erleben.
Ich bin Ranger im Nationalpark Hunsrück. Die Besonderheiten unseres Nationalparks sind halt eben die Wildkatze, die es in einer sehr großen Population gibt. Bei uns brütet auch der Schwarzstorch.
Wir sind das Somatheram Ayurveda Gesundheitszentrum. Wir haben Resorts in Südindien, in Kerala, und bieten dort Ayurveda-Behandlungen an und Yoga-Behandlungen. Und das Somatheram ist direkt am Beach, am Strand. Es ist ganz idyllisch, es ist wirklich Natur pur, bis auf das Resort. Ja, und man kann wirklich abschalten.
Ich kenne viele Deutsche, die in die Mongolei reisen und einfach
fasziniert sind von der Schönheit der Natur, der Schönheit der Menschen. Nicht vom Aussehen her, sondern einfach von ihrer Gastfreundschaft und wie sie dort empfangen worden sind.
Das waren jetzt nur mal ein paar Stimmen von der Reisemesse in Berlin. Und gleich in der nächsten Stunde, da geht es weiter mit Gesprächen auf unserem Domradio-Rundgang über die ITB. Wer verreisen will, der guckt heute im Internet, blättert in Reisekatalogen oder blättert auch schon mal in Reiseführern von den Ländern, wo man dann hinfahren will oder von den Städten. Und einer der wichtigsten Reiseführerverlage ist der Michael Müller Verlag. Das sind Reiseführer für Praktiker. Da steht drin, wenn Sie in Griechenland durch das Dorf XY fahren, dann steht an der zweiten Kreuzung ein Schaf, da biegen Sie links ab. Und das stimmt auch immer. Das habe ich selber schon getestet. Und mir gegenüber steht jetzt hier Michael Müller persönlich. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Hallo, freut mich, dass Sie vorbeikommen.
Und ein Thema auf dieser Messe ist die Digitalisierung. Immer weniger Leute kaufen sich Bücher, blättern da drin rum. Wie gehen Sie denn als Reisebuchverlag damit um?
So ganz stimmt es nicht, dass die Leute keine Bücher mehr kaufen. Also Reiseführer bleibt da relativ stabil. Es sind keine Einbrüche zu verzeichnen, aber es ist schon sicher was dran, dass eben die junge Generation, die mit dem Smartphone aufwächst, die auch keine Zeitungen liest, dann vielleicht auch gar keine Reiseführer kaufen wird. Und deswegen bin ich eben schon seit längerem sehr aktiv, eigene Apps zu entwickeln, eigenes Content-Management-System. Das Neueste ist eben eine Web-App, die ist als Ergänzung zu diesen neuen Städteführern gedacht. Da sind klar, sind alle Adressen, die in dem Städteführer sind, drin sind, sind verortet auf einer Karte und ist ein Seitenverweis angegeben, dass man ganz schnell im Buch dann die entsprechende Textstelle findet. Aber auch in der Web-App ist eine Kurzbeschreibung zu finden, also was für eine Sehenswürdigkeit es ist oder was die Spezialität von diesem Restaurant ist. Und als ganz was Neues sind eben die Attributierungen. Wir haben jeden Point of Interest, so nennt man diese Angaben, also jede Sehenswürdigkeit oder jedes Restauranthotel ist ein Point of Interest, haben wir mit einer Vielzahl von Attributen versehen. Und da kann dann der Benutzer, der kann sich dann eben nach seinem Gusto, nach seinem Gefallen die richtigen Adressen anzeigen lassen. Und das kann man nicht nur auf dem Smartphone eben ausprobieren, sondern probieren Sie das ruhig mal auch zu Hause am Desktop aus. Unter mmtravel.com sind die ganzen Web-Apps über die Städte zu finden.
Also man sieht, die Formen ändern sich im Reisebuchbereich. Es gibt Kombinationen von Buch und Web oder auch nur Web, aber auch Themen ändern sich. Matthias Kröner, Sie sind selber Reisebuchautor, arbeiten auch hier für den Michael Müller Verlag in der Presseabteilung. Wie müssen denn Reiseführer inhaltlich heute anders aufgebaut sein?
Also ich denke, man braucht einen subjektiven, einen echten, einen authentischen Zugang. Also wir sind ja Menschen, die reisen. Wir sind, wenn man so will, professionelle Reisende. Wir sind Dienstleister. Aber wenn man die Person hinter dem Text auch ein bisschen erkennt, ohne dass das jetzt zu aufdringlich geschieht, ist es einfach netter, den Text zu lesen. Und uns hat immer schon interessiert, keine klischierten Texte zu bieten, keine Marketingtexte, keine glattgegelten Texte. Wir testen die Dinge aus. Also ich gehe inkognito essen, ich schaue mir die Hotels an, ich kann nicht überall übernachten, aber ich gebe mich nicht zu erkennen an der Rezeption und schaue mir die Zimmer an, ich besuche die Museen und mir ist es immer wichtig, dass ich dann wirklich, ja, ich bin meinen Lesern verpflichtet und dann möchte ich einen echten Zugang haben und tatsächlich auch mal von etwas abraten.
Und wenn man auf die Titel der neuen Reiseführer guckt, dann stehen da immer schon so Sachen wie ein Gespräch mit Napoleon oder es ist drückend heiß und ich habe mich verfahren oder ein zielloser Tag in Wien. Da merkt man auch schon, da gibt es einen roten Faden in dem Buch. Es muss also eine Geschichte dabei sein.
Ja, also das sind diese speziellen Autorenseiten, wo einfach der Autor sich zu erkennen gibt als jemand, der jetzt hier unterwegs ist und wo er eine kleine Anekdote bietet. Im Buch selbst findet es zwischen den Zeilen statt oder bei Restaurantbeschreibungen, aber der erste Zugang ist eigentlich immer eine Geschichte, weil es hat ja einen Grund, weshalb man eine Destination, eine Stadt, ein Land bereist. Als ich das Hamburg-Buch recherchiert habe, als ich mich dafür interessiert habe, da hatte ich vorher das Lübeck-Buch geschrieben und Lübeck ist eine wunderschöne Stadt, hatte nur einen Bombenangriff Begriff im Zweiten Weltkrieg und Hamburg wurde 213 Mal bombardiert und wenn man da durch die Altstadt geht, merkt man, es ist keine alte Stadt und ich hatte mir am Anfang wirklich schwer getan mit dieser Stadt, weil einfach diese Schönheit, die ich von Lübeck kenne, in Hamburg nicht da ist. Hamburg ist faszinierend, Hamburg hat viele Geschichten, aber bei mir ist dann dieser Zugang gewesen, ich hatte am Anfang überhaupt keine Lust und habe mich gefragt, ob ich es überhaupt schreiben möchte, aber mit der Recherche und mit den ganzen Unternehmungen, die ich gemacht habe, fand ich die Stadt plötzlich auch faszinierend und das war dann mein Zugang. Also ich gebe am Anfang zu, dass mir Hamburg zunächst überhaupt nicht gefallen hat und das hat dann doch auch die Leser irgendwie mitgenommen, weil viele erleben Hamburg so, dass es in gewisser Weise eine Schutzschicht, eine Schutzfolie erst hat und dass man ein bisschen braucht, um die Stadt lieb zu gewinnen.
Also da haben wir den persönlichen Zugang, wir haben eben auch die neuen Medien. Wenn man auf ihre Reisebücher guckt, dann sieht man auch, es gibt auch jetzt satirische Reisebücher. Michael Müller, was soll da alles noch kommen?
Ja, wir haben auch ein paar Kochbücher gemacht, also über unsere Region, über die Fränkische Schweiz, gescheit gut, wo wir eben versuchen, auch die Wirte ein bisschen mit ranzunehmen, dass auch zum Beispiel vegetarische Gerichte auf den Teller kommen, weil das sind ja sehr traditionell geprägte Gastwirte, die versuchen, so billig wie möglich den Schweinebraten dem Sonntagsausflügler auf den Tisch zu bringen. Und da wollen wir eben auch ein bisschen ran, die Ansprüche etwas höher setzen, dass auch mal die junge Familie mit der Tochter, die auf keinen Fall ein Fleischgericht zu sich nehmen will, dass sie dann auch vielleicht mal mit wieder gerne so einen Sonntagsausflug unternimmt.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, und Domradio Reisen ist ja heute live von der ITB. Da bin ich unterwegs den ganzen Tag und auf der ITB in Berlin. Da haben ja viele Anbieter einen eigenen Stand. Da sind aber auch Reiseanbieter unterwegs, die sich Anregungen holen und dann vielleicht die Anregungen in eigene Reisen einfließen lassen. Und da habe ich jetzt jemanden getroffen, der auch hier Kontakte knüpft. Und das ist der Geschäftsführer des Bayerischen Pilgerbüros, Wolfgang Zettler. Schönen guten Tag, Herr Zettler.
Grüß Sie Gott, schönen guten Tag.
Schon was entdeckt, was interessant ist, was Sie vielleicht für Ihre Pilgerziele übernehmen könnten?
Ja, grundsätzlich ist das Angebot riesig. Was bei uns im kirchlichen Bereich aber nicht ganz so einfach ist, denn wir sind, was unsere Zielgebiete anbelangt, schon sehr stark fokussiert.
Was muss denn so ein Zielgebiet haben, damit Sie es in Erwägung ziehen überhaupt?
Naja, also die christlichen Wurzeln. Ich erzähle mal kurz, was unsere Kernzielgebiete sind. Das sind die fünf großen, das ist Israel, das Heilige Land. Das versteht jeder von selbst, die Geburtsstätte des Christentums. Das ist aber auch natürlich Fatima, feiert heuer sein 100-Jähriges in Portugal. Das ist der Jakobsweg, der Camino, der in aller Munde ist, egal ob als Gruppenreisender oder individuell. Das ist Lourdes, die große Marienwallfahrtsstätte und last but not least Italien, Rom, Vatikan. Dazu, glaube ich, brauche ich nichts zu sagen.
Aber ich habe gesehen, Sie haben ja auch so schöne Sachen wie Ostern auf Capri. Wo sind denn da die christlichen Wurzeln?
Grundsätzlich finden Sie überall christliche Wurzeln, wenn Sie sich in christlichen Ländern aufhalten. Sie finden nicht nur einen Berg mit einem Gipfelkreuz, Sie finden auch ein Kloster, Sie finden eine christliche Stätte und das finden Sie auch auf Capri. Italien ist ja traditionell ein christlich geprägtes Land.
Wie kann ich denn pilgern? Man kennt ja, viele Leute gehen zu Fuß. Es gibt Leute, die machen eine klassische Pilgerreise mit dem Bus. Welche Arten kann ich mir da aussuchen?
Naja, pilgern kann man natürlich zu Fuß. Das ist der klassische Weg, so hat es angefangen. Das ist der Camino, das ist beispielsweise auch der Franziskusweg, Olafsweg. Aber heutzutage sind die Leute neugieriger geworden, weiter in die Welt zu reisen. Das geht irgendwann nicht mehr zu Fuß, da muss man dann auch mal andere Verkehrsmittel nehmen, beispielsweise den Bus, die Bahn oder das Flugzeug nach Israel. Wenn ich nur eine Woche zur Verfügung habe, muss ich fliegen, aber ich kann in Israel auch beispielsweise den Abrahamsweg gehen.
Und sind denn Pilgerreisen klassischerweise dann auch immer Gruppenreise oder kann ich das zum Beispiel auch als Einzelreise mal buchen bei Ihnen?
Pilgerreisen sind bei uns buchbar als Gruppenreisen. Wir sind ein Gruppenreiseveranstalter. Das ist auch wichtig zu wissen, denn sicherlich einige unserer Kunden wollen auch den Jakobsweg individuell bestreiten. Und da müssen wir natürlich auch unseren Kunden sagen, es ist möglich, wir können die ein oder anderen Quartiere anbieten, arbeiten hier auch an einer Informationsplattform, aber wir sind ein Gruppenreisenveranstalter.
Was kommt denn im besten Fall bei so einer Gruppenpilgerreise rum? Was für eine Atmosphäre herrscht da vielleicht auch?
Für uns ist wichtig, dass die Gruppe eine homogene Gruppe ist. Das heißt, das Angebot ist unterschiedlich. Die einen Gruppen verlangen einen täglichen Gottesdienst, andere einen sonntäglichen Gottesdienst. Und hier legen wir darauf Wert, dass in der Ausschreibung auch ein klarer Fokus gelegt wird. Und man kann sich verlassen darauf, wenn man eine Reise mit dem Pilgerbüro bucht, dann handelt es sich um sehr homogene Gruppen.
Das sagt Wolfgang Zettler, Geschäftsführer des Bayerischen Pilgerbüros. Und mit dem werde ich gleich mal über das Gastland der diesjährigen ETB von Botswana sprechen. Botswana ist das Gastland dieses Jahr auf der ETB. Wolfgang Zettler vom Bayerischen Pilgerbüro. Wäre das auch mal so ein Ziel für Ihre Klientel?
Ja, Botswana mag sicherlich den ein oder anderen unserer Kunden interessieren, aber wir als christliche Reiseveranstalter finden hier wenige Rechtfertigungsmöglichkeiten. Das ist ein Randzielgebiet für uns und wir würden nach Botswana keine Gruppenreise veranstalten, außer es gibt einen ganz klaren Auftrag an uns und es gibt auch ein christliches Ziel in Botswana, aber das kann ich Ihnen, da bin ich im Moment überfragt.
Das heißt aber nicht, dass ich als Pilger auf eine Pilgerreise generell nach Afrika verzichten muss.
Nein, Afrika hat ganz klar auch seine christlichen Wurzeln. Nehmen Sie Äthiopien, das ist die Wiege der Christenheit, der Menschheit. Äthiopien ist eigentlich das Land, das den Namen am längsten aller Länder besitzt, seit über 5000 Jahren. Und Sie haben Felsenkirchen in Äthiopien. Wir führen auch dorthin Studienreisen durch. Das ist ein Land mit ganz klaren christlichen Wurzeln.
Und es gibt ja auch was Neues, worüber Sie sich sehr freuen, nämlich es gibt ein Ziel von Ihnen, das wird zum Weltkulturerbe jetzt dazu gezählt und das ist Philippi. Was ist das?
Ja, Philippi ist seit letztem Jahr Weltkulturerbe und eine bedeutende Paulusstätte. Hier haben wir eine ganz interessante Entwicklung feststellen können. Man hat sich an uns gewandt seitens der Bundesregierung, als es darum ging, den christlichen spirituellen Tourismus in Griechenland zu fördern. Und man hat in Berlin an uns gedacht, in Bayern.
Und wenn ich jetzt mit Ihnen als Pilger nach Philippi fahre, was erfahre ich denn da für Geschichten zum Beispiel?
Ja, an dieser Stelle fällt mir natürlich die heilige Lydia ein. Die heilige Lydia ist nicht nur die erste Christin in Philippi, sondern sogar ganz Europas. Und sie ist in Philippi getauft worden und deshalb wurde dort eine Taufstelle eingerichtet, die es wirklich auch verdient, besucht zu werden. Die Urchristin Lydia wird dort als Heilige verehrt. Ein Highlight ist hier ihr Gedenktag, der 3. August, der allerdings in der griechischen orthodoxen Kirche der 20. Mai ist. Das ist ihr Ehrentag.
Wer sind denn Ihre Reisenden? Sind das doch eher die Älteren oder fahren auch Jüngere mit?
Das ist ein sehr gemischtes Teilnehmerfeld. Wir bieten Familienreisen mit Kindern an. Auf der anderen Seite, bei einer Flusskreuzfahrt ist das Durchschnittsalter eher höher. Wir bieten aber auch an als Sondergruppen die große Projekt Ministrantenwallfahrt. Alle 4 Jahre bringen wir weit über 10.000 Jugendliche nach Rom.
Stichwort Familienpilgern, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, hier ist ein Highlight, dass wir in der Regel einen Bischof oder Weihbischof mit dabei haben. Und da wird auch ein bisschen spielerisch Rom erklärt oder auch Assisi. Da findet ein Picknick statt unter freiem Himmel.
Jetzt gibt es Pilgerreisen ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, muss man fast sagen. Das Bayerische Pilgerbüro gibt es noch nicht ganz so lange, aber auch da wahrscheinlich stellt man Entwicklungen fest. Wie muss man denn heutzutage Pilgerreisen anbieten? Die Leute werden immer anspruchsvoller. Was muss ich denen heute bieten?
Also der klassische Pilger ist nicht mehr in einer Jugendherberge unterwegs. Vielfach wird nach 3-4 Sternequartieren gefragt. Es wird auch nach dem Gepäcktransport gefragt, was wir auch in den Gruppen anbieten. Und man muss sich auch sehr genau vorher die Strecke überlegen. Das machen wir, indem wir verschiedene Schwierigkeitsstufen anbieten, wie viele Höhenmeter auch zu gehen sind beispielsweise. Man muss sich sehr viel stärker auch auf die persönliche Situation des Kunden einstellen. Ich sage mal salopp, der Kunde ist nicht mehr so leidensfähig wie im Mittelalter.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Wolfgang Zettler, Geschäftsführer vom Bayerischen Pilgerbüro. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen auch.
So, und die nächste Station auf unserer Domradio-Reise durch die ETB, das sind unsere österreichischen Nachbarn. Da bin ich jetzt mal hingegangen. Das Salzburger Land, das macht sich gerade für ein ganz besonderes Jubiläum bereit, denn da feiert man im nächsten Jahr, im Jahr 2018, den Geburtstag von einem Lied, das kennen Sie wahrscheinlich alle, 200 Jahre Stille Nacht, Heilige Nacht. Das Lied stammt nämlich aus dem Salzburger Land und mir gegenüber sitzt jetzt Evelyn Wimminger vom Salzburger Landtourismus. Wenn ich jetzt zu Ihnen hinreise nach Salzburg, merke ich denn da schon was von?
Natürlich, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, die Museen rüsten auf. Man kann jetzt schon die schönen Museen in den verschiedenen Stille Nachtorten besuchen. Und nächstes Jahr wird es dann auch noch ein Musical von John Debney geben. Es wird in der Stadt Salzburg eine Sonderausstellung zu 200 Jahre Stille Nacht, Heilige Nacht geben. Und natürlich in den Orten wird es die verschiedensten Inszenierungen in den Museen geben.
Also das ist auf alle Fälle ein Highlight, was man dieses Jahr sich schon angucken kann. Was gibt es noch im Moment im Salzburger Land?
Wir haben im Salzburger Land noch den Salzburger Bauernherbst. Der beginnt Mitte August. Da geht es um das Thema Brauchtum, Tradition. Man kann an verschiedene Handwerker zuschauen, zum Beispiel einen Federkielsticker.
Ein Federkielsticker?
Genau, der hat so eine besondere Nadel, die ist mit der Feder hinten dran und deswegen ist es ein Federkielsticker.
Macht man da richtig Ornamente auf das Leder?
Da macht man richtige Ornamente auf das Leder. Das sind richtige Kunstwerke auf Lederhosen, auf Handtaschen, auf Jacken.
Und kann ich mir denn als Tourist dann diese Sachen hauptsächlich angucken oder habe ich auch die Möglichkeit, das ein oder andere selber zu lernen?
Na, es gibt da immer die Möglichkeit im Bauernherbst zum Beispiel verschiedene Sachen auszuprobieren. Man kann bei einem Seifenkurs zum Beispiel Seifen machen, Papierschöpfkurse gibt. Der Bauernherbst steht dieses Jahr im Zeichen von Kräuter, Wild und Heilpflanzen. Und genau zu diesem Thema kann man dann zum Beispiel auch einen Kochkurs machen. Oder man geht mit der Bäuerin in den Kräutergarten und schaut einfach, was wachsen denn für die Kräuter im Garten oder einfach, was wachsen für die Kräuter rund um die Hütte.
Und wenn ich dann jetzt mir alles Mögliche angeguckt habe, was sollte ich denn mir kulinarisch auf keinen Fall entgehen lassen, wenn ich schon mal im Salzburger Land bin?
Ja, unbedingt gehört gerade beim Bauernherbstfest ein traditioneller Bauernkrapfen dazu. Das ist ein Krapfen mit ein bisschen Staubzucker drauf. Das ist einfach herrlich. Sowas muss gegessen werden. Oder ein kurzes Bauernbrot mit ein bisschen Bauernbutter und ein paar frischen Kräutern drauf. Das sind einfach Highlights.
Das sagt Evelyn Wimminger, eine, die sich auskennt. Sie ist nämlich hier angestellt beim Salzburger Landtourismus. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. So. Und hier gehe ich jetzt über die ETB und da sehe ich zwei echte, glaube ich, Ranger in dunklen Hosen und khakifarbenem Hemd. Und die sehen aus wie Naturburschen. Stimmt das? Sind sie Ranger?
Ja, wir sind beide Ranger. Wir arbeiten in einer der jüngsten Nationalparke hier in Deutschland, im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Der liegt in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der erste Nationalpark in Deutschland, der länderübergreifend gegründet worden ist. Ja, und wir treiben uns den ganzen Tag im Wald rum.
Ich sehe jetzt auf Ihrem Schild, Sie heißen Hartmut Hoffmann, Herr Hoffmann. Und was gehört denn dann alles zu Ihren Aufgaben? Was müssen Sie machen im Wald?
Wir bieten für die Bevölkerung kostenlos Ranger-Touren an, über das ganze Jahr verteilt, 7 Stück in der Woche, die jeder kostenlos ohne Anmeldung immer besuchen kann, wo man halt eben auf einen Streifzug gehen kann mit uns, um halt eben mal die Natur aus anderen Augen kennenzulernen und einen anderen Blickwinkel auf die Natur kriegt.
Also wenn ich mit Ihnen jetzt zum Beispiel durch den Wald gehe, gucken wir dann nach unten und Sie zeigen mir, welche Spuren da gerade sind oder so.
Wir schauen nicht nur nach unten, sondern wir Ranger haben einen Rundumblick. Wie gesagt, auch nach oben wird geschaut, ganz selbstverständlich. Aber natürlich spielt sich sehr viel auf dem Boden ab. Gerade bei uns jetzt, wir sind auch da so ein bisschen bekannt dafür, für unsere Hangmoore, was nicht überall typisch ist. Jeder kennt die Moore oder Wasser, wie es ins Ebene läuft. Jedoch durch die Torfmoose, die bei uns in der Region vorhanden sind, hält sich das Wasser auch in Hängen, was die ganze Sache sehr spannend macht. 23% der Nationalparksfläche machen diese Moore aus und der Rest halt eben, sage ich mal, einen sehr großen Anteil uralte oder auch jungwachsende Buchenwälder.
Also da muss ich nochmal nachfragen, Sie haben quasi Hügelmoore, das was wir sonst immer nur platt kennen.
Genau, das ist so eine Besonderheit bei uns. Deswegen ist das auch mal sehenswert, sowas anzuschauen und wie das funktioniert und.
Und weil ich nach den Spuren vorhin gefragt habe, alle Welt redet im Moment von Wölfen. Kann ich die bei Ihnen schon sehen, Wolfsspuren?
Ich sag mal so, generell kann man die bestimmt entdecken. Der Wolf macht bei uns seine Streifzüge, er ist bei uns nicht etabliert, aber wie gesagt, diese vielen Nationalparke in Deutschland sind halt eben so kleine Trittsteine für Tiere wie der Wolf, der in einer Nacht mal locker 60 Kilometer hinter sich lässt. Kann man schon mal so eine Spur finden, ja.
Wie wird man eigentlich Ranger?
Wie wird man Ranger? Dafür braucht man viel Zeit, circa 7 Jahre. Man muss erst mal einen grünen Beruf lernen, wie ich jetzt zum Beispiel Forstwirt, kann aber auch ein Landschaftsgärtner oder auch ja, ein grüner Beruf halt sein, Winzer, Landwirt und. Danach muss man 3 Jahre Praxis sammeln als Geselle, nachweisen, um dann halt eben nachträglich noch mal fast ein ganzes Jahr eine Ausbildung als geprüfter Natur- und Landschaftspfleger abzulegen, um dann hinterher halt eben Ranger zu sein. Ja.
Man muss auch Spaß haben an Menschen, weil denen muss man ja dann erzählen, wie sie sich in der Natur zurechtfinden.
Ganz genau. Umweltbildung steht bei uns ganz groß. Halt eben auch die Bevölkerung wieder nahe zu bringen an die Natur und denen auch zu vermitteln, weil Nationalparke sind in manchen Bundesländern ein bisschen umstritten, zu vermitteln, wofür und weshalb die überhaupt gut sind. Ja.
Das haben Sie uns jetzt schon ein bisschen vermittelt, Hartmut Hoffmann vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Dann sage ich mal vielen Dank, Herr Hoffmann, dass Sie uns das erzählt haben und vielleicht kommen wir mal vorbei.
Ja, sehr schön, wir würden uns freuen. Ich danke auch.
Wir kommen aus Dresden. Seit 15 Jahren unternehmen wir vor allem Trekkingtouren, Bergsteigertouren, Trekkingtouren, aber auch Safaris, sprich Tierbeobachtungen.
Die Insel hat eine wunderbare Mischung aus britischem Lifestyle und französischem Savoir-Vivre. Die Kanalinsel Jersey liegt ja direkt vor der Küste Frankreichs. Es sind nur 24 Kilometer nach Frankreich. Deswegen ist Jersey so, hat wahnsinnig starke französische Einflüsse.
Wir haben zum Beispiel auch schon Touren organisiert, wo man zu Fuß im Rahmen einer Skitour-Wanderung Südgeorgien durchquert. Also eine wahnsinnig schöne Landschaft und vor allem ist es die Abgeschiedenheit, die die Menschen hier hinzieht.
Eine wunderschöne Landschaft, ganz tolle, sehr, sehr grün im Inselinneren, tolle lange Strände und eben so eine, ja, so eine sehr schöne Mischung aus Französisch und Britisch. Man kann wunderbar essen, es ist eine ganz tolle Inselküche, also man muss auch nicht ins Sterne-Restaurant gehen.
Mein persönlicher Liebling ist definitiv Madagaskar. Also da bin ich sehr, sehr gerne, da bin ich auch immer wieder, auch privat mit meiner Frau. Das kommt dem Begriff der Exotik eigentlich am nächsten, zumal 80% der Flora und Fauna ist endemisch. Das heißt, das haben sie noch nie woanders gesehen. Und sehr ursprüngliches Land, sehr, sehr vielfältiges Land, was auch die Geografie angeht. Also Madagaskar ist bei mir da ganz weit vorn.
Jetzt kommt dieses Interesse in Deutschland immer mehr nach Naturtourismus und in Grönland ist es so dieses Unbekannte. Also es gibt noch nicht viele deutsche Touristen dort. Wir haben schon Anfragen, aber versuchen eben den deutschen Markt zu entwickeln. Deswegen sind wir hier auf der ITB.
Wo ich vor 15, 20 Jahren angefangen habe mit dem Reisen, war es ja die Abenteuerlust, das Neue zu entdecken. Mittlerweile ist ein ganz entscheidender Teil des Reisens tatsächlich das Nachhausekommen.
Ja, und mit diesen letzten Eindrücken geht der Rundgang über die ITB, über die Internationale Tourismusbörse in Berlin zu Ende. Nachhören können Sie das Ganze nochmal im Internet als Podcast. Da finden Sie auch ein paar Links zu den Anbietern. Und wer es am Wochenende nach Berlin schaffen sollte, der kann selbst durch die 26 Hallen flanieren und sich ein Bild machen. Am Samstag und Sonntag ist die Messe für das Publikum geöffnet. Ich sage danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.